Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Praxisübergabe im Fokus. Perspektiven von JungärztInnen und Praxisinhabern. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht in dieser Folge mit Hanna Kurz von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, BVMD, und Dr. Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV, über Praxisnachfolge und die veränderten Bedürfnisse der Generation Y und Z.
Hanna Kurz studiert Medizin in Berlin und ist Bundeskoordinatorin für Gesundheitspolitik bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, BVMD.
Dr. Roland Stahl leitet die Abteilung Kommunikation der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV, der Interessenvertretung der niedergelassenen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen in Deutschland. Zuvor war er Marketing- und Vertriebschef einer gesetzlichen Krankenkasse, volontierte bei der Kölnischen Rundschau und arbeitete unter anderem als Wirtschaftsredakteur bei einem Börsennachrichtendienst. Dr. Roland Stahl hat Politik studiert.
Frau Kurz, Sie sind vom Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland, BVMD. Und wir wollen uns gemeinsam mit Herrn Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV, darüber unterhalten, wie bekommt man denn die Dinge zueinander, nämlich auf der einen Seite, dass die Praxen Nachfolge suchen, dass also Ärztinnen und Ärzte ausscheiden und dort Nachfolge gesucht wird, und auf der anderen Seite, dass eben die Generation X und Y, dass die andere Herangehensweisen haben und wie das Ganze matchen könnte. Deshalb meine erste Frage an Sie, Frau Kurz. Welche Gründe sprechen denn grundsätzlich dafür, dass sich Ärztinnen und Ärzte eher anstellen lassen, als dass sie eine eigene Praxis übernehmen oder eröffnen?
Hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so schwierig, das zu verstehen oder nachvollziehen zu können. Wir haben in der Anstellung einfach geregelte Arbeitszeiten, dadurch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich kann zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, ich habe bessere Möglichkeiten, meine Freizeit zu gestalten. Und natürlich habe ich durch die Anstellung ein geringeres finanzielles Risiko und auch weniger Bürokratie, da ich dann auch einfach gehen kann, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit und nicht noch in der Praxis bleiben muss. Zudem ist natürlich das Teamwork jungen Menschen sehr, sehr wichtig. Also wir haben einen viel größeren fachlichen Austausch, wenn ich mit anderen ÄrztInnen zusammenarbeiten kann. Das hat man auch in unserem Berufsmonitoring gesehen. Das führen wir tatsächlich mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung durch. Und da werden eben die Wünsche von der jungen Generation, von jungen Medizinstudierenden eben nachgefragt. Und genau, das sind genau diese Dinge eben auch den Leuten sehr, sehr wichtig, den Studierenden.
Ja, Herr Stahl, das dürfte Ihnen nicht ganz unbekannt alles sein, was Frau Kurz da nochmal zusammengefasst hat. Die KBV hat ja auch eine Menge Dinge schon auf den Weg gebracht, womit quasi jungen Ärztinnen und Ärzten es erleichtert werden soll, in die Praxisnachfolge oder Praxisgründung einzusteigen. Was ist denn die Position der KBV? Wie gehen Sie um als Vertretung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit diesen doch veränderten Herausforderungen und eben Anforderungen von jungen Menschen, die nachfolgen?
Vielleicht gestatten Sie mir eine Bemerkung vorweg. Ich bin ja schon ein bisschen lebensälter. Ich finde das sehr spannend. Ich bin ja Pressesprecher und ich erlebe das bei keinem anderen Beruf so, wenn ich Medienanfragen bekomme, dass auch auf Journalistenseite, nicht bei allen, aber doch relativ ausgeprägt eine Erwartungshaltung da ist, dass der niedergelassene Arzt 7 Tage die Woche, 70 Stunden nonstop da ist. Und ich denke dann immer an das Bild dieser Vorabendserien in den Öffentlich-Rechtlichen, wo ein Landarzt im Jeep bei Sonnenschein über die Felder fährt und alle Probleme löst, die sich links und rechts des Weges auftun. Und ich erlebe es gar mal so selten, dass Journalisten so ein bisschen empört sind, dass ich denen dann sage, das ist heute anders. Also auch ein junger Arzt, eine junge Ärztin will mal frei haben, hat eine Familie. Das ist aus meiner Sicht der einzige Beruf, der mit diesen Erwartungshaltungen konfrontiert ist. In den 90er Jahren, da hatten wir sogar mal von der Ärzteschwemme gesprochen. Da gab es ja von der Kammer damals sogar Warnungen, ergreift ja nie das Medizinstudium. Und ich habe Kollegen, Kolleginnen hier, die eben zu Beginn ihres ärztlichen Daseins in Kantinen gearbeitet haben, weil es keine Stellen gab. So, aber gut, ich will jetzt nicht die Vergangenheit darauf beschwören. Also das eine ist aus meiner Sicht eine Erwartungshaltung dieser Gesellschaft, mit der wir konfrontiert werden. Das andere ist, per se ist die Niederlassung eine sehr gute Option, um all das unter einen Hut zu bringen, was Sie gerade vor kurzem gesagt haben. Was es schwierig macht, ist, ich will jetzt gar nicht mal um Geld sprechen. Das ist eine zunehmende Bürokratisierung in den Praxen. Das ist ein unglaublich hoher Regelungsaufwand. Das ist eine Digitalisierung, die aus Sicht der Ärzte vor allen Dingen auf ihrem Rücken ausgekarrt wird. Und das ist ein in gesellschaftlichen Kreisen verbreitetes Misstrauen gegenüber diesem Freiberufler. So, und was wir tun, ist natürlich, dass wir mit den kassenärztlichen Vereinigungen, also ich glaube, da beneide ich Sie, Frau Kurz, also Sie können sich ja wirklich überlegen und aussuchen, wo und was Sie machen wollen. Es gibt ja alle möglichen Förderprogramme. Also wenn Sie Medizin studieren wollen, haben aber nicht das Einser-Abitur, sind aber bereit beispielsweise, das gilt für Sachsen, in Sachsen aufs Land zu gehen, dann können Sie in Ungarn bei einer Partneruni studieren. Und das Studium ist sehr gut, die Bedingungen sind hervorragend. Es gibt in fast jeder KV und auch in fast jedem Bundesland Förderprogramme für Medizinstudierende, wenn sie sich denn bereit erklären, für eine gewisse Zeit lang eben aufs Land zu gehen, zum Beispiel. Also, wenn sie sich niederlassen wollen, gibt es von Kommunen alle möglichen Förderprogramme, von KVen. Also von daher kann sich der junge Arzt aussuchen, was er wirklich machen will. Krankenhäuser suchen auch händeringend nach Ärzten, Ärztinnen. Und von daher ist hier derjenige, nach dem gefragt wird, also Sie, Frau Kurz, eindeutig am Drücker. Und ich glaube, man muss sich gesellschaftlich von dem Gedanken trennen, wenn ich an die Niederlassung denke, in strukturschwachen Gegenden, wo es keine Post mehr gibt, keine, selbst in Tante-Emma-Laden nicht mehr, da kann man nicht erwarten, dass da die Praxis des alten Hausarztes automatisch nachbesetzt wird. Hier muss man, es gibt ja Modelle wie Patientenbusse oder Arztbusse, wo dann die Praxis ins Dorf kommt. Ich glaube, mit solchen Modellen wird man stärker. Man muss sich von der Vorstellung trennen, dass jedes Dorf automatisch auch einen Arzt hat. Und von daher geschieht da sehr viel von den Förderprogrammen her. Es gibt jetzt aber wie gesagt, diese Vorstellung, dass ich überall eine Niederlassung finde, von der müssen wir uns trennen. Und ich glaube, da sind auch viele in der Politik noch nicht zu bereit. Und wenn ich dann natürlich sogenannte Patientenvertreter höre, die am liebsten wollen, dass das Gewerbeaufsichtsamt, der medizinische Dienst in die Praxen kommt, um zu gucken, wie regeln die ihre Termine. Und ich habe es natürlich mit einer zunehmenden Anspruchshaltung auch von Patienten zu tun. Wir haben 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte jedes Jahr in den Praxen, Tendenz eher steigend. Und ich sage mal, Corona hat in den Praxen die ganze Welt dieser Gesellschaft deutlich gemacht. Also dieses nicht bereit sein, wenn man eben nicht sofort seinen Termin bekommt, solche Geschichten. Und wie gesagt, es wird viel dafür getan, die Niederlassung attraktiv zu machen. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass eben in jedem Winkel es automatisch auch eine Arztpraxis gibt. Und wir haben halt ein enormes Anspruchsverhalten der Patienten. Auch da müssen Abstriche gemacht werden. Ich will jetzt kein Patientenbashing betreiben. Aber der Klassiker ist ja immer der Kinderarzt. Das klassische Wissen, was man in Elterngenerationen hatte, was mache ich, wenn mein Kind krank ist, leichtes Fieber hat, dann mache ich den Wickel, das ist ja weg. Das heißt, die Eltern, was ich ja verstehen kann, emotional getriggert, gehen in die Notfallaufnahme des Krankenhauses und in die Praxis. Ja, und da sind sie halt und nehmen logischerweise Zeit und Kapazität weg für Patienten, die dann echte Behandlung brauchen.
Danke für diese Einschätzung. Kommen wir nochmal zu den Zahlen. Und zwar sind aktuell mehr als ein Drittel angestellt im ambulanten Bereich unter den Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, diese Zahl hat sich seit 2018 verdoppelt. Also da ist ein starker Trend, der eindeutig dahin läuft. Das heißt, dass also langfristig auch die anderen Organisationsformen wie MVZ etc. wahrscheinlich mehr zum Tragen kommen. Und jetzt nochmal meine Frage an Frau Kurz. Es gibt ja eine ganze Menge Programme zur Nachwuchsgewinnung wie Landarztquote und auch das, was Herr Dr. Stahl gerade angesprochen hatte. Wie nehmen Sie das wahr an den Universitäten? Wie wird es von den Studierenden aufgenommen, diese ganzen Bemühungen, sagen wir mal, junge Leute doch zum einen zur Niederlassung zu bewegen und zum anderen sie dafür zu motivieren, eine Landarztpraxis zu übernehmen.
Ja, also prinzipiell sind die Programme der KV sehr, sehr gut oder auch der KBV. Es gibt ja verschiedene Ansätze, dass man auch zum Beispiel Formulaturen, also Praktika, dann in Arztpraxen durchführt, die quasi dann ländlich gelegen sind, um eben die Versorgung dort zu stärken, da man schon gemerkt hat, dass man eine gewisse Ortsbindung dadurch erzeugen kann, quasi eine Art Klebewirkung. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass für uns die Landarztquote ein Thema ist, hinter dem wir zum Beispiel nicht stehen als BVMD, dass einfach unfassbar schwer ist. Nach dem Abitur ist man 18 Jahre alt, 20 Jahre alt und muss sich dann entscheiden, okay, ich möchte mein Leben lang in Sachsen verbringen oder ich möchte mein Leben lang in Baden-Württemberg auf dem Land verbringen, irgendwo, wo gerade ein Versorgungsproblem ist. Und an sich kann das sein, dass ich da dann glücklich werde, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass es einfach in 10 Jahren mein Leben ganz anders aussieht als jetzt. Und es ist einfach nicht förderlich, schon am Anfang des Studiums entscheiden zu müssen, welche Fachrichtung ich mache und an welchem Ort ich leben möchte. Da zum Beispiel, ich bin jetzt im 7. Semester an der Charité und ich habe mich immer noch nicht für eine Fachrichtung entschieden. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich frei entscheiden kann, denn ich möchte ja auf dem Land auch motivierte Ärztinnen haben, die Lust haben, dort zu arbeiten und die dann auch für die Patientinnen da sind. Und das Arbeiten auf dem Land ist einfach auch ein total anderes als in der Stadt. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich komme auch vom Land ursprünglich und studiere jetzt seit 3 Jahren in Berlin. Und genau, kann den Unterschied da schon noch ein bisschen einschätzen. Und deshalb sind gerade die Landarztquote eben, ja, ist bei uns tatsächlich ein schwieriges Thema. Genau, das aber auch die Freiberufswahl einschränkt.
Ja, danke dazu. Herr Stahl, gibt es Modelle für eine Übergangszeit und eine Einarbeitungsphase, die quasi die Praxisübergabe erleichtern und die jungen Leute ein bisschen, sagen wir mal, weicher daran führen können? Und haben Sie schon etablierte Programme, die Sie vorhin ja schon erwähnten, können Sie die nochmal näher ausführen, die eine schrittweise Übernahme unterstützen? Und was kann zum Beispiel ein abgebender Arzt oder eine abgebende Ärztin tun? Viel wird ja auch gesagt, dass es vielleicht klug ist, wenn man die Praxis, die man abgeben möchte, vorher noch mal ein bisschen digitalisiert oder eben für die Anforderungen von jungen Menschen quasi up to date macht und nicht gerade nur das Faxgerät quasi vom Staub befreit.
Ja, also da mache ich erstmal einen kleinen Werbeblock. Wir haben so eine Seite lassdichnieder.de. Und der Vorteil dieser Seite ist, da sind sämtliche Förderprogramme der KV finden sich dort. Das ist eine Seite, die sich speziell an Medizinstudierende richtet, um sie mit der Niederlassung überhaupt vertraut zu machen. Ich bin jetzt sozusagen im Fernen, gut, Frau Kurz, auch in Berlin. Jetzt als Bundesverbandsvertreter, diese Programme werden alle auf der Landesebene angeboten. Deswegen kenne ich die jetzt nicht im Detail. Aber ich weiß von vielen KV, also alle KV haben Niederlassungsberater. Und das heißt, an die wendet man sich, wenn man sich Interesse hat, sich niederzulassen. Und die führen einen auch durch diese verschiedenen Schritte durch. Es gibt Berufsmessen, wo diese Niederlassungsberatungen auch sind. wo man als Studierender eben einfach mal so in Kontakt mit denen auch kommen kann. Und was die Programme als solche angeht, die sind schon, soweit ich das wahrnehme, sehr differenziert. Also, also von meiner Wahrnehmung her wird da wirklich vieles abgenommen. Also von der Einrichtung der Praxis. Und ich sage mal, jemand, der seine Praxis übergibt, der wird ja, das ist ja auch gar nicht mal so selten, auch eine gewisse Zeit lang als Angestellter in seiner eigenen Praxis arbeiten, um genau diesen Übergang auch zu ermöglichen. Und ja, Herr Nitz, Sie haben natürlich vollkommen recht, das sagen wir älteren Ärzten auch. Also auch wenn er die Digitalisierung vielleicht nicht toll findet, aber ihr müsst schon einsehen, wenn ihr da noch einen Fax stehen habt und noch einen Nadeldrucker, das ist nicht gerade ein Argument, um eure Praxis zu übernehmen. Aber ich glaube, ich sag mal, auf solche Dinosaurier, das sind dann nur noch die Totalverweigerer. Auf die wird man glücklicherweise noch in seltenen Fällen stoßen. Aber all das ist eben keine Garantie dafür, auf jeden Fall jemanden auch zu bekommen. Frau Kurz hat es ja gerade geschildert. Dieses Landleben, das ist jetzt keine Wertung, das ist nur eine Feststellung, das muss man wollen. Und ich selber komme auch vom Lande, habe auch das Vergnügen gehabt, auf der Ostalb im Schwäbischen zu leben. Ich bin da mal gern gewesen, aber das müssen Sie wollen, wenn Sie da arbeiten wollen, so schön das da auch ist. Und von daher, und Frau Kurz, Sie haben es gesagt, das Risiko bei all diesen Programmen, auch was eben das Studieren in Ungarn angeht, da gehe ich als Student Vertrag ein und sage auch, wenn ich mein Vertragsversprechen nicht einhalte und gehe eben nicht aus Land nach Sachsen, da muss ich eine bestimmte Summe zurückzahlen. Das finde ich fair, das wissen beide Seiten, bevor sie diesen Vertrag eingehen. Und klar, ich kann nicht garantieren, deswegen haben wir diese staatliche Landarztquote auch nicht von vornherein begrüßt, genau mit diesem Argument. Ich kann nicht von jemandem, der 18 ist, erwarten, dass dessen Lebensplanung 10 Jahre später immer noch die gleiche ist wie mit 18. Das, ja, ist halt so.
Kurze Nachfrage an Sie, Herr Dr. Stahl. Und zwar, viele sagen jetzt, wenn man sich die jährlichen Statistiken zur Ärzteentwicklung anschaut, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Die Zahlen steigen ja stetig. Es gibt ja immer mehr Ärzte. Warum wird eigentlich jetzt so viel über Praxisnachfolge, über Probleme bei der ärztlichen Versorgung diskutiert? Also sind die Zahlen besser als die Diskussion oder verbirgt sich hinter den Zahlen eigentlich ein Problem, das quasi verdeckt wird zurzeit?
Ich glaube, verdeckt gar nicht mal. Sie haben recht, die reine Pro-Kopf-Zahl steigt. Zwar gering, aber sie steigt. Im niedergelassenen Bereich ist es so, das Durchschnittsalter des niedergelassenen Arztes liegt bei 54 Jahren. Der Anteil der über 60-Jährigen ist, ich glaube, bei 20%, teilweise noch höher, je nach Fachrichtung. Da muss man jetzt kein Mathekünstler sein, um auszurechnen, dass da innerhalb von wenigen Jahren viele Ärzte ausscheiden werden. Das haben wir mal, wir haben ja dieses Jahr eine Kampagne gestartet, wo es genau um diese schlechten Rahmenbedingungen geht. Diese Babyboomer, das betrifft auch die Niedergelassenen, die werden in einigen Jahren voll zu Buche schlagen. Und zwar gerade interessanterweise eher in den westlichen Regionen, weil in den östlichen Regionen dieser Alterungsdurchsatz schon teilweise stattgefunden hat. Das heißt, wir haben es mit einem absehbaren hohen Weggang zu tun. Dann haben wir eben diese Tendenzen, die ja Frau Kurz auch beschrieben hat, dass eben viele junge Mediziner, Medizinerinnen erstmal in Teilzeit arbeiten wollen oder eben als angestellte Ärzte, Ärztinnen. Das heißt, ich glaube, im kalten Personalerdeutsch heißt das Vollzeitäquivalent. Das lässt halt nach. Hinzu kommt, dass sehr viel Zeit leider dafür draufgeht für irgendwelche bürokratischen Dinge, die gemacht werden müssen. Und das heißt, die reine Zeit am Patienten, die nimmt eher ab. Und das ist eine Entwicklung, die nicht erst seit gestern stattfindet, die findet seit einigen Jahren statt. Die wird sich verschärfen. Deswegen waren wir ja schon seit Jahren. Ja, wie gesagt, das wird so sein. Gerade in den westlichen Bundesländern wird diese Babyboomer-Kiste voll zuschlagen.
Frau Kurz, Sie hören es, junge Ärztinnen und Ärzte, junge Menschen überhaupt für die Gesundheitsversorgung sind stark nachgefragt, stark umworben. Wenn wir jetzt zurückkommen zum Medizinstudium, werden Sie dort eigentlich auf diese ganzen Aspekte neben der fachlichen Ausbildung auch vorbereitet? Wie wird Ihnen da im Studium quasi vermittelt, welche Möglichkeiten einer späteren Arbeitsplatzgestaltung es gibt und wie Sie sich da einfinden können? Sind Sie da zufrieden vom BVMD?
Es gibt Wahlmodule zur Niederlassung, in die BWL-Richtung, in die betriebswirtschaftliche Richtung. Ich glaube, solche Dinge ins Studium fest zu implementieren, wäre irgendwie auch nicht sinnvoll, da man ja irgendwie auch nicht alle Personen sich niederlassen möchten oder die Ambition haben, sich niederzulassen. Und ich glaube, auch viele Personen auch erst nach einer Tätigkeit in der Klinik feststellen, die Arbeitsbedingungen sind halt extrem schlecht und ich lasse mich vielleicht doch nieder, weil ich noch andere Pläne habe. Deshalb, also es gibt solche Wahlmodule und die man belegen kann, wenn man interessiert ist. Die treffen dann allerdings natürlich auch häufig Personen, die schon von Anfang an wissen, dass sie in die ambulante Versorgung gehen. Wir haben nämlich auch das Problem, dass zwar immer mehr ambulantisiert werden soll, wir aber in unserer Lehre eigentlich recht wenig mit der ambulanten Versorgung zu tun haben. Also wir studieren alle an Unikliniken, wir haben unseren Unterricht an Unikliniken und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir auch für die neue Approbationsordnung kämpfen. Also es gibt seit Jahren, soll die Approbationsordnung für ÄrztInnen überarbeitet werden und das steckt schon seit Jahren einfach fest und geht nicht voran. Und da würde zum Beispiel dann auch der ambulante Sektor eine größere Rolle im Studium an sich spielen. Man hat auch gesehen, dass je früher man quasi in Kontakt kommt mit der ambulanten Versorgung, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich dann zumindest das schon mal kennengelernt habe und mir auch vorstellen kann, dort tätig zu sein.
Was wäre so Ihr Wunschzettel, sagen wir mal, wenn wir den auf 3 Punkte beschränken, sonst haben wir wahrscheinlich unsere Sendezeit etwas gesprengt. Was wären so Ihre dringendsten Anliegen, Frau Kurz? Was müsste sich wirklich ändern, damit, sagen wir mal, für junge Studierende der Einstieg ins Gesundheitswesen erleichtert würde?
Die neue Approbationsordnung würde uns schon sehr viel weiterhelfen, da sie einfach die Lehre mal auf die aktuellen Standards bringen würde und auch die Didaktik der Lehre einfach nicht so gut ist. Dann wäre uns halt wichtig, dass gerade in Bezug auf die ambulante Versorgung und auf die Niederlassung, dass man eben auch das Problem an sich sieht, nämlich dass das oft schlecht geredet wird, wenn über die LandärztInnen gesprochen wird im öffentlichen Diskurs. Man bekommt halt viel durch die Medien mit. Man bekommt mit, es gibt einen Mangel. Niemand möchte aufs Land ziehen. Natürlich ist dann die logische Schlussfolgerung, dass ich das auch nicht unbedingt möchte, auch wenn ich das vielleicht noch nie kennengelernt habe. Deshalb, ja, wäre das auch ein sehr wichtiger Punkt. Und natürlich muss man auch einfach mal in die Zukunft blicken. Also es gibt den demografischen Wandel, den werden wir nicht mehr aufhalten. Es bringt auch nichts, jetzt die Studienplätze zu erhöhen, da die Personen ja dann erst in 10 bis 12 Jahren fertig sind. Das ist jetzt einfach ja zu lang.
Ganz kurz, der Bundesgesundheitsminister, Herr Professor Dr. Lauterbach, sieht es aber ganz anders. Der sagt also, es müssen dringend mehr Medizinstudienplätze bereitgestellt werden.
Ja, das stimmt. Allerdings ist die Lehre momentan einfach erstens nicht gut genug. Das heißt, ich kann nicht einfach mehr Studienplätze machen, ohne die Lehre auf den neuesten Stand zu bringen. Und zum Zweiten müsste es eigentlich auch Herrn Lauterbach klar sein, dass die Studierenden, die jetzt anfangen würden, dann in 10 oder 12 Jahren, je nachdem, wie lange sie eben brauchen, erst fertig wären, was natürlich viel zu spät ist. Sie haben die Problematik von Herrn Stahl gehört. Das wird jetzt nicht in 12 Jahren erst der Fall sein. Also ich brauche einfach auch andere Lösungen und wir müssen noch mal in die Zukunft blicken und vielleicht mal auch auf andere Länder schauen, wie die Versorgung dort geregelt ist, über verschiedene Pendelmodelle oder über Telemedizin. Es gibt ja verschiedene Modellprojekte. Es gibt auch gerade was die Anstellung angeht, Projekte in ländlichen Gegenden, in denen dann eben die Kommunen MVZs gegründet haben und dann auf einmal haben sie ÄrztInnen gefunden, die dort arbeiten wollten in Anstellung. Genau, deshalb, ich glaube, man muss einfach die gesundheitliche Versorgung weiterentwickeln und auch vielleicht in mehr in Richtung Gesundheitsförderung oder Gesundheitszentren gehen, als anstatt auf den alten Lösungen zu beharren.
Herr Dr. Stahl, auch bei Ihnen so die Bitte, schauen Sie nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern, werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Wie sieht es aus im Bereich der ärztlichen, der ambulanten Versorgung? Werden Sie das Problem der Praxisnachfolge lösen? Gibt es da durch die eben unterschiedlichen Modelle, Gemeinschaftspraxen, medizinische Versorgungszentren etc. Gibt es da Lösungswege und was kann die KBV oder auch andere Berufsverbände dazu beitragen, dass die Praxisübernahme für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiver wird?
Also, ich sage mal, der große Vorteil ist, es gibt, Frau Kurz hat es gesagt, dieser Wunsch, im Team zu arbeiten. Da bieten ja Praxisorganisationen tatsächlich ja gute Optionen, also Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen. Das mit dem MVZ in den Kommunen ist natürlich eine Option. Wir nehmen das allerdings so wahr, dass Kommunen in vielen Fällen finanziell nicht in der Lage sind, ein MVZ über längere Zeit überhaupt zu tragen. Ich weiß, in Schleswig-Holstein, da gibt es MVZ in kommunaler Trägerschaft, da wird es gemeinsam mit der KV gemacht. Also kurzum, diese Optionen sind da. Ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, was wir brauchen ist, ich meine, Frau Kurz, wir sind da natürlich so als Körperschaft, Lobbyverband immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aus Lobbygründen müssen wir schon mal die Dinge sehr stark zuspitzen. Auf der anderen Seite, ich habe eben lastig-nieder.de genannt, versuchen wir natürlich, die Niederlassung attraktiv zu machen. Das ist immer so ein Spagat, den man macht. Ich glaube, was wir brauchen, ist zum einen, also die Optionen sind da. Was wir brauchen, ist eine klare Aussage, und das ist eine politische Richtungsentscheidung. Wir müssen weg davon kommen. Also auch der Patient, der Versicherte, der muss ehrlich wissen, was erwartet ihn? Wir haben bisher ein unendliches Leistungsversprechen, was die Kassen machen, was die Politik macht, nach dem Motto, geh zu deinem Arzt, dann kriegst du alles, was du brauchst. Das ist nicht so. Und das muss ehrlich kommuniziert werden. Und es muss natürlich, wir müssen auch, natürlich müssen wir, dürfen das Thema Geld nicht außer Acht lassen. Es muss finanziell auskömmlich sein. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, dass alle Ärzte reich werden, aber es muss eigentlich logisch sein, dass alles das, was erbracht wird, auch finanziert wird. Wenn das nicht geht, dann muss man ehrlich kommunizieren, wie bekommt man das hin? Also wir jetzt nicht Leistungsausgrenzung das große Wort reden. Kurzum, ich fasse das zusammen mit einer Ehrlichkeit gegenüber auch dem Patienten, was sie erwarten dürfen und können. Dann muss klar sein, dass eben ja, wir nicht mehr die als Gesellschaft die Erwartungen haben können, dass es eben überall die Niederlassung gibt, die Praxis. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Krankenhäuser, sondern dass es eben Zentren, Zusammenschlüsse gibt, vielleicht auch viel stärker heilberufeübergreifende Kooperationen, dass das stärker sein wird und eben, dass die Wege nicht überall, aber dass sie teilweise eben länger werden. Und ich glaube, wenn wir diese realistische Erwartungshaltung hinbekommen, plus eben eine klare Aussage, was wollen wir? Wollen wir diesen Leistungsanspruch, der per se gut ist, weiterhin finanzieren, ihn ausweiten? Da muss man ihn auch finanzieren. Oder wollen wir das nicht? Und wir brauchen eine, ich glaube, die ist bei den Patienten da, in der Politik eine stärkere Wertschätzung wieder für diesen Beruf des Arztes. Weil ich immer so war, dass eben häufig eine Misstrauenskultur herrscht und viel stärker nach Kontrollen, Staatsanwaltschaften und so weiter gerufen wird. Und klar, wenn ich diesen Rahmen, diesen Beruf umhänge, dann als Mediziner kann ich mal aussuchen, was ich mache, dann mache ich das halt nicht. Ne? Und ich glaube, wenn wir diese Rahmenbedingungen ändern, das geht dann auch nicht von jetzt auf gleich, das dauert eine gewisse Zeit. Es gibt kein Zauberrezept, dass ich dann morgen aufwache und sage, hui, ist ja alles supi, und das gibt's nicht. Und eben diese Digitalisierung, die muss weniger technikzentriert, sondern eher artzentriert laufen. Ich kenne es halt von den Diskussionen von den Niedergelassenen her. Die Digitalisierung ist toll, wenn sie eben hilft, die Arbeit in der Praxis zu entlasten. Tut sie das nicht, dann ist sie ein Ärgernis. Wenn ich dann auch noch bestraft werde, weil ich eben bestimmte Dinge nicht machen kann, ja, dann gehe ich auf die Barrikaden, dann mache ich das nicht.
ist jetzt ein scharfer Dissens. Also das Bundesgesundheitsministerium und viele auch deren prononcierte Vertreterinnen und Vertreter, nicht nur Herr Lauterbach, betonen ja, dass das definitiv nicht der Fall sei und dass die Dinge gut würden. Wir wollen dieses Thema aber hier nicht noch extra aufmachen. Frau Kurz, was wäre denn nochmal Ihr Appell an die Politik? Was müsste sich verbessern, damit ja, die Dinge auch in Zukunft so sind, dass man eine gute Versorgung für die Patientinnen und Patienten gewährleistet? Zwischeneinschub ganz kurz, bei einer Konferenz wurde auch gesagt, dass das Gesundheitswesen die einzige Branche in Deutschland ist, in der die Verbraucherin, also in dem Fall die Patientin, eine Verfügbarkeit innerhalb von einem gewissen Kilometerradius erwarten, weil zum Beispiel bei Kfz-Handel, Kfz-Reparatur oder bei ganzen anderen Angeboten, Buchhandlungen, die muss man mit der Lupe inzwischen suchen, etc. Da gibt es diese Anspruchshaltung gar nicht, dass quasi innerhalb von einem bestimmten Radius quasi eine Versorgungseinrichtung verfügbar ist. Ja, was sind Ihre Forderungen an die Politik?
Gut, ich glaube, erstmal ist es schwierig, Gesundheitsversorgung mit einer Kfz-Werkstatt zu vergleichen. Ich glaube, das sind einfach zu grundverschiedene Dinge. Genau, von der Politik, ja, ich würde sagen, mehrere Sachen. Einmal muss die Politik natürlich die Rahmenbedingungen schaffen, sei es in Form der Infrastruktur und der Lebensqualität vor Ort, gerade um die landärztliche Versorgung zu sichern. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich auch, dass unsere Wünsche, wie beispielsweise eine aktuelle Lehre und auch eine Anpassung der Lehre einfach mal stattfindet und nicht seit einigen Jahren einfach nur drüber geredet wird und ständig neue Referentenentwürfe kommen. Und dass die Politik einfach merkt, dass es einfach neue Modelle braucht. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen geschehen, aber es wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis einfach solche Dinge wie Telemedizin oder auch, dass man den MFAs mehr zutraut. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Niederlassung, dass auch die MFAs mehr mit einbezogen werden, dass man mehr interprofessionell arbeitet. Solche Dinge, dass man die auch einfach mehr bedenkt, auch im Bundesgesundheitsministerium.
Ja, da gibt es ja auch zum Beispiel viele neue Berufsbilder, Physician Assistants zum Beispiel. Herr Dr. Stahl, zur Politik. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja ein Fließband, auf dem Entwürfe und manchmal auch Gesetzesvorhaben in munterer Folge quasi herunterpurzeln von diesem Fließband. Sind Sie zufrieden mit seiner Bilanz jetzt? Die er verglichen mit Vorgängern vorgelegt hat, oder wo ist so Ihr Hauptpunkt, was jetzt gerade eben auch das Thema der Praxisnachfolge und der Fortentwicklung der ambulanten Versorgung angeht? Sind Sie da zufrieden mit dem, was aus seinem Haus unter seiner Ägide passiert, oder sind Sie eher unzufrieden?
Als Pressesprecher neigt man ja immer dazu, zu gewissen bildhaften Formulierungen. Also viel Schatten mit einem ganz klein wenig Licht. Ja, es gibt jetzt gerade eine wahnsinnige Vielzahl an Gesetzentwürfen. Was wir vermissen, ist, Sie können eine Krankenhausreform nicht machen, ohne an den ambulanten Sektor denken. Sie können aber auch eine ambulante Reform nicht machen, ohne an den Krankenhaussektor zu denken. Und unser Eindruck ist der, Herr Lauterbach hat sich mit der Krankenhausreform total verrannt. Er stößt ja auf Granit bei den Bundesländern, scheint aber relativ beratungsresistent zu sein, wenn ich ihn so wahrnehme. Und gleichzeitig ist er jetzt auf die Idee gekommen, bei der ambulanten Versorgung die Krankenhäuser für die Ambulantisierung zu öffnen. Gedacht war das mal anders. Also im Koalitionsvertrag stand, man muss die Ambulantisierung stärken. Es gibt kein Land, wo so viele stationäre Eingriffe gemacht werden wie in Deutschland, weltweit. Und jetzt mal abgesehen von dem, auch hier steht ja wieder die Personalfrage. Wenn ich die Krankenhäuser alle am Netz halten will und öffne sie für die ambulante Versorgung, da brauche ich ja auch wieder das Personal. Da brauche ich ja auch die Krankenhaus, die ambulant tätigen Ärzte. Und entweder steckt dahinter dann ein ideologisches Bild, dass ich am liebsten alle Ärzte anstellen will. Und diese selbstständig Freiberufler sind mir alle so ein bisschen suspekt. Wenn das so wäre, das lässt sich auch nicht von jetzt auf gleich verwirklichen. Also kurzum, da fehlt total die Stringenz. Und hinzu kommt natürlich, Man hat so ein bisschen den Eindruck, bei all diesen Gesetzen, er ist ja schon ein paar Jahre Gesundheitsminister, die jetzt alle vor der Sommerpause kommen, da steckt so ein bisschen die Angst dahinter, im nächsten Jahr sind Wahlen. Und man muss jetzt kein Pessimist sein, um zu sagen, ob die SPD dann nochmal eine Regierung angehören wird. Kann man zumindest hinterfragen. Wenn es blöd läuft, haben wir einen riesen Scherbenhaufen am Ende. Also kurzum, da ist noch jede Menge Luft nach oben.
Frau Kurz, teilen Sie diese Einschätzung zu unserem aktuellen Bundesgesundheitsminister oder wie ist da Ihr Eindruck?
Ich würde das tatsächlich sehr ähnlich sehen. Also ich finde, es ist ein guter Vorstoß, dass Herr Lauterbach und auch das Bundesgesundheitsministerium, dass so viel reformiert wird. Ich glaube, dass reformiert werden muss. Darüber braucht man sich nicht streiten. Das hätte schon vor 20 Jahren passieren müssen eigentlich. Allerdings die Umsetzung, das sind wir auch noch ein bisschen skeptisch und da gibt es auch noch einige Verbesserungsvorschläge von uns. Genau, gerade auch was die Einbeziehung von Lehre und von Weiterbildung eben angeht. Und ja, ich glaube, da gibt es schon noch einiges an Verbesserungsbedarf. Und ich bin, wie Herr Stahl, auch nicht ganz überzeugt, dass man dann auf Biegen und Brechen noch alle Gesetze durchbringen muss.
Vielen Dank, Frau Kurz. Vielen Dank, Herr Dr. Stahl, für unser Gespräch, dass Sie Zeit gefunden haben für den Einblick im Podcast. Danke.
Gerne.
Gerne.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.